15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
Wir befinden uns in der Länderspielpause, sind aber trotzdem für euch da. Ich habe mir den freien Samstagnachmittag mit ein paar Landespokalspielen wie Bielefeld gegen Münster vertrieben, ehe am Abend dann die Länderspiele anstanden. Spannenderes hast bestimmt du zu berichten, Quirin, oder? Du warst ja letzte Woche noch in Madrid.
Ich war letzte Woche in Madrid. Die Woche davor war ich ja beim Belgrad-Derby. Also ich habe ganz gut internationalen Fußball gesehen in den letzten zwei Wochen. Deswegen ja, jetzt auch mal ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein ruhigeres Wochenende gemacht, mal zu keinem Spiel gefahren, sondern ja, mir ganz gemütlich mal das Deutschlandspiel vom Sofa aus angeschaut. Ja, und mich einfach mal ein bisschen überraschen lassen, was da jetzt so bei rumkommt. Da wurde ja viel davor gesprochen. Neuer Trainer, viele neue Spieler, bisschen neue Ausrichtung. Ja, während bei Frankreich ja eigentlich fast alles so ein bisschen beim Alten war. Ja, war dann schon ja, positiv überrascht, dass es doch so gut funktioniert hat bei den Deutschen. Gerade in der ersten Halbzeit fand ich schon echt, ja, die ersten 15, 20 Minuten guter Auftritt. Zweite Halbzeit war auch sehr ordentlich.
Ja, also ich fand vor allem, dass Toni Kroos und Robert Andrich das auf der Doppel-6 ziemlich gut gemacht haben. Also das hat für mich sehr gut funktioniert. Vorne fand ich auch überraschend gut, hat das Zusammenspiel von Wirtz und Musiala funktioniert. Da hatte ich jetzt nicht so mit gerechnet, weil die ja beide so auf den Halbräumen auch gespielt haben. Ich hatte gedacht, dass da halt so der klare Flügelspieler eigentlich fehlt. Und dass man damit so am Ende dann ja mit drei Zehnern, weil Gündogan ja dann auch noch gespielt hat, vielleicht dann da vorne ein bisschen zu eng besetzt ist. Aber das hat ja sehr gut funktioniert, würde ich sagen, oder?
Ja, sehe ich auch so. Hat mich eigentlich nicht überrascht, dass man offensiv so gespielt hat mit den drei Spielern, weil es war eigentlich abzusehen. Aber es hat mich dann überrascht, wie es im Spiel aufgegangen ist. Natürlich, du kannst Gündogan eigentlich nicht rausnehmen, weil er ja zum Kapitän gemacht wurde und das, glaube ich, könnte Deutschland noch so ein bisschen auf die Füße fallen. Ja, weil du schon gesehen hast, Wirtz in seiner Positionierung, der stand teilweise eher halb rechts, obwohl er als linker Flügelspieler gelistet war. Also der war schon sehr, sehr zentrumslastig unterwegs. Gündogan hat man wieder nicht so viel davon gesehen. Viele so zwischen den Linien auch bewegt, aber jetzt nach vorne und auch gegen den Ball nicht so wirklich einen großen Impact gehabt. Bin ich mal sehr gespannt, wie sich auch seine Rolle weiterentwickelt. Ich bin der Meinung, wenn du Wirtz zentral stellst, oder von mir aus auch Musiala zentral, aber tendenziell eher Wirtz zentral, und dann noch einen Sané bringst, vielleicht auf links, oder Musiala auf links, Sané auf rechts, ist auch okay. Aber dass du so diesen klaren Flügelspieler reinbringst, der dir einfach noch ein bisschen mehr Breite gibt im Spiel, fände ich schon nicht verkehrt. Und gerade in der ersten Halbzeit hast du das schon auch ganz oft gesehen, dass Wirtz einfach einrückt, Mittelstädt dadurch extrem hochstehen konnte, aber nicht so wirklich gut in Szene gesetzt wurde. Aber da hat einfach so diese Breite gefehlt, die man hätte nutzen können, weil gerade in Dembélé halt nicht so sonderlich viel nach hinten gemacht hat. Also ja, da gebe ich dir voll recht. Sané für Gündogan rein, dann bin ich damit vollkommen fein. Und was du gesagt hast zum Mittelfeld, ja, sehe ich auch so, gerade in der Kombination die beiden, der eine eher der Spielmacher, der andere eher der Abräumer, super gut funktioniert, aber du hast auch bei Andrich gesehen, dass er auch im Passspiel eine gewisse Rolle spielen kann, ganz spannend, Kroos und Andrich haben sich insgesamt 58 Mal den Ball hin und her gepasst, beide gleich oft, beide je 29 Mal, also haben sich da auch gegenseitig sehr, sehr viel gesucht, ja, und da eben eine hohe Ballsicherheit erzeugt, also Deutschland insgesamt mit einer 92-prozentigen Passquote im gesamten Spiel und Kroos alleine wurde 111 Mal angespielt, 143 Ballaktionen insgesamt und dabei nur 4 Ballverluste und das zeigt einfach diese Wichtigkeit, die er direkt wieder fürs deutsche Team hatte, also ja, unglaublich wichtig, dass er zurück ist, auch gegen den Ball mit den meisten Balleroberungen, also der Anführer schlechthin im Zentrum mit und gegen den Ball und gerade durch ihn hat man jetzt wieder eine gewisse Struktur, die in meinen Augen, kannst du ja gerne auch mal was zu sagen, Kimmich, die er im Zentrum einfach als tiefer Spielmacher nicht geben kann, weil er dieses Spieltempo nicht so bestimmen kann, wie es eben Kroos kann.
Nee, das finde ich auch absolut. Also ich finde, Kroos hat da ja wirklich schon wieder die Fäden gezogen und das, obwohl das jetzt sein erstes Spiel mit der Mannschaft war, nach 2 Jahren ja, und ja auch viele neue Gesichter für ihn dann dabei waren in der Nationalmannschaft. Also fand ich schon überragend, wie er das Spiel dann schon aufziehen konnte. Da hatte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so mit gerechnet, dass er da direkt so einschlägt und das Spiel dann wieder so an sich reißen kann. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Verstärkung, die wir uns für die EM da gesichert haben.
Genau, ganz spannend auch, dass Deutschland ja sehr, sehr zentrumslastig agiert hat. Also im Angriffsspiel liegt natürlich auch an den ja, über weite Strecken im Spiel, bis dann so ein Führig reingekommen ist an den fehlenden Flügelspielern, aber nochmal den Großteil der Expected Goals, die man jetzt in dem Spiel auch hatte, durchs Zentrum eben erzeugt. Ja, Andrich, wie gerade schon gesagt, auch eine gewisse Rolle im Spiel mit dem Ball, gerade im Vertikalspiel, wo Deutschland wirklich sehr, sehr gut agiert hat, war Andrich so der Einzige, der da abgefallen ist, der es nicht so wirklich geschafft hat, seine Bälle auch vertikal anzubringen. Aber ansonsten auch hier, da wird Kroos ja immer so ein bisschen dafür gerügt, so als der Querpass-Toni, aber auch er hat sehr, sehr viele Vertikalpässe gespielt. Er war der, der Mittelstädt oft in Szene gesetzt hat, hat auch ganz viele Passkombinationen mit Musiala und eben Wirtz gehabt. Gündogan und Havertz, die da so ein bisschen, ja, Gündogan, wie gerade schon gesagt, aber auch Havertz so ein bisschen abgefallen sind, die nicht so ganz viel in diesem Kombinationsspiel beteiligt waren. Also da sehe ich schon, dass die zwei Positionen zentral, also für Gündogan und auch für Havertz vorne drin, schon auch offen sind. Also wir zum Musiala, glaube ich, brauchen wir nicht drüber sprechen, dass die auch bei der EM Stammspieler sein werden.
Nee, da gehe ich auch ganz stark von aus. Vielleicht nochmal kurz den Blick auch auf Frankreich werfend. Ich fand Rabiot da ziemlich stark. Der hat eigentlich eine sehr gute Zweikampfführung gezeigt. Der hat ja auch viele Ballgewinne gehabt. Offensiv fand ich die aber dann doch ein bisschen mau. Da hatte ich schon ein bisschen mehr erwartet. Wie siehst du das?
Genau, du hast mir gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass du die erste Halbzeit nicht gesehen hast. Da hat man schon immer mal wieder gesehen, wie es auch bei Frankreich funktionieren kann, über Mbappé und über Dembélé, über die Außen. Da muss man schon sagen, es sind natürlich Weltklasse-Spieler, klar. Gegen die spielst du jetzt auch nicht jede Woche. Aber Kimmich und Mittelstädt hatten da schon so ihre Probleme auch gegen den Ball. Wurden da immer wieder überlaufen, was ja auch gerade bei einem Kimmich gegen Mbappé schon auch klar ist natürlich. Da fehlt einfach das Tempo. Aber auf der anderen Seite spielst du halt auch häufiger gegen zumindest schnelle Flügelspieler, die vielleicht nicht die hohe Qualität wie in Mbappé dann haben. Aber die werden ja schon immer mal wieder davonlaufen. Also da muss man schon auch zusehen, dass man das dann auch geregelt bekommt. Hat dann Kroos immer wieder mitgeholfen, der hat da auch viele Balleroberungen so im halbrechten Raum erzielen können, dass man diese Seite dann einfach zumindest ja überfüllt, dass man da eben nicht so anfällig ist. Ja, aber finde ich schon trotzdem ordentlich die Besetzung und finde auch mit Raum und mit Hendricks hast du da gegen den Ball auch echt nochmal gute Spieler, die du auch reinwerfen kannst. Gerade Raum oder Mittelstädt ist jetzt kein großer Qualitätsunterschied auf links. Ja, aber die Franzosen grundsätzlich, ja, war jetzt auch nicht die erste Elf, muss man auch dazu sagen. Da hatten Saliba nicht gespielt, da hatten Griezmann nicht gespielt. Denke, dass da auch noch ein bisschen mehr drin ist. Aber man muss auch immer wieder sagen, Frankreich unter Deschamps, auch wenn man Weltmeister wurde, auch wenn man immer eine gute Rolle gespielt hat, es lag aber oft jetzt nicht unbedingt am Trainer, sondern es lag einfach dran, dass man eine hohe individuelle Qualität hat. Aber Frankreich, wie jetzt auch gegen Deutschland, nie wirklich so ein Team, was viel den Ball haben will, was viel aus dem Spiel heraus kreiert, sondern es ist immer eher eine tiefe Positionierung, eher wenig Ballbesitz, viele Konterangriffe, hohes Tempo, man will hinter die gegnerische Kette kommen und das ist mir einfach zu wenig und da bin ich auch, ganz ehrlich, sage ich dir, ich glaube, dass für Frankreich dieser eine WM-Titel eigentlich sogar zu wenig ist in den letzten Jahren und dass mit einem anderen Trainer sogar ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Ja, mal sehen. Bin aber trotzdem der Meinung, dass Frankreich gerade auch bei dem großen Turnier mit Sicherheit wieder eine wichtige Rolle spielen wird. Auch für mich einer der Hauptfavoriten. Würde aber trotzdem gern so ein bisschen diese Euphorie in Deutschland jetzt nicht drosseln, aber es wird mir schon wieder zu viel davon gesprochen. Ja, hier, jetzt haben wir auch noch eine geile Torhymne und jetzt haben wir Frankreich besiegt und jetzt werden wir Europameister. Also ja, erstmal ruhig Blut, selbst wenn man jetzt gegen die Niederlande noch gewinnen sollte. Morgen, also am Dienstagabend, dann ist es natürlich auch super und ein super Start und ich rechne auch ja schon mit einer guten deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft, aber, und das ist mein großer Kritikpunkt, man hatte in den letzten Jahren nie Probleme gegen die guten Teams, sondern es waren immer Probleme gegen Teams wie Ungarn oder zuletzt auch gegen Österreich, gegen Japan, gegen Südkorea, das waren die Probleme oder die Problemspiele für Deutschland gegen Teams, die tief gestanden sind, dann gut umgeschaltet haben und vorne effizient waren, da hat man sich die Zähne ausgebissen und da bin ich gespannt, wie Deutschland bei der EM performen wird, weil gerade Ungarn, aber auch die Schotten sehe ich als nicht so leichter Gegner in der Gruppenphase und da wird es sich dann zeigen, kann man auch gegen diese Kleingegner eine Lösung finden, weil die Franzosen, ja, die haben es Deutschland schon auch teilweise ein bisschen leicht gemacht, muss man auch dazu sagen, gehört auch zur Wahrheit dazu.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir auch genug über Deutschland gesprochen. Es gab ja noch neben den Freundschaftsspielen auch 6 Playoff-Partien, deren Sieger sich jetzt am Dienstag dann um die letzten 3 EM-Tickets duellieren. Da wollen wir auch noch mal kurz drauf schauen. Bosnien traf auf die Ukraine und das war doch ein ganz spannendes Duell. Die Ukraine hatte deutlich mehr vom Spiel, aber Bosnien ging in Führung. Durch 2 späte Tore von Jaremtschuk und Dovbik dreht die Ukraine dann die Partie kurz vor Schluss.
Ja, echt bitter für die Bosnier. Die haben das eigentlich ganz gut gemacht, hatten ziemlich wenig Ballbesitz, wie du gerade schon gesagt hast. Trotzdem 7-mal aufs Tor geschossen. Ja, aber die Ukraine dann am Ende mit vielen Flanken, die oft nicht angekommen sind, aber am Ende dann eben schon das Spiel dann noch zu ihren Gunsten gedreht. Ist, glaube ich, grundsätzlich schon das spannendere Team, auch mit Blick auf die EM, weil man gerade auch mit einem Sudakov einen extrem spannenden Spieler auf der 10 hat. Dovbik hast du angesprochen, Zinchenko, aber auch die beiden Innenverteidiger Sabani und Matvienko, die ich alle spannend finde, mit keiner guten Partie, haben da wirklich nicht gut wegverteidigt und mit dem Ball nicht wirklich viel kreieren können, weil die Bosnier sehr, sehr hart auch zu Werke gegangen sind. Ja, die Bosnier auf der anderen Seite ihre Großchancen vergeben, auch mit dem Ball eine brutal schwache Passqualität von nur ungefähr 60%, gab sehr viele Ballverluste auch. Ja, haben sich es auch am Ende ein bisschen selbst zuzuschreiben, hätten da früher auch das 2-0 machen müssen, dann wäre das Ding auch über die Bühne gegangen.
Island besiegt Israel mit 4-1. Das sieht aber deutlicher aus, als es war. Nach 73 Minuten stand es nur 2-1 für Island, als sich Revivo auf Seiten von Israel die rote Karte für ein grobes Foul abgeholt hat. Trotzdem bot sich Israel durch einen Handelfmeter in der 80. Minute noch die Chance zum Ausgleich, aber Zahavi hat da vorbeigeschossen und das, obwohl er den Torwart eigentlich schon verladen hatte. Island spielt die Schlussphase dann clever zu Ende, erzielt 2 weitere Treffer und trifft dann nun am Dienstag auf die Ukraine.
Und da wird es wieder auf Albert Gudmundsson ankommen, von Genua jetzt einen Hattrick geschnürt. Gegen die Israelis haben wir ja in Budapest gespielt, aufgrund der Kriegssituation in Israel. Ja, war nicht so viel los, aber auf jeden Fall in Bosnien und bei den anderen Partien, würde ich gleich noch sprechen, ein bisschen bessere Stimmung. War aber trotzdem interessant anzuschauen, habe ich mir auch gegeben, das Spiel. Beide Teams sind 2,4 Expected Goals, also da zeigt sich schon, wie ausgeglichen die ganze Geschichte am Ende war. Island aber deutlich effizienter mit einem guten Umschaltspiel, gerade gegen Ende hin dann die rote Karte, war natürlich so ein bisschen ein Neckbreaker für die Israelis und natürlich der verschossene Elfer, wie du gerade gesagt hast. Island, ja, mit einer ziemlich guten Arbeit gegen den Ball, vor allem so im Mitteldrittel, der Mittelblock, hat schon dafür gesorgt, dass Israel da ganz oft einfach Bälle verloren hat, gerade zu dieser linke Seite, über die man ganz viel gespielt hat auf Seiten Israels mit Turgeman und Revivo, da ganz viele Pässe gerade im Übergangsspiel nicht an den Mann gebracht und Island da ja zu Konterangriffen, Umschaltaktionen eingeladen. Ja, war am Ende des Tages trotzdem ein bisschen glücklich für die Isländer, aber ja, bin ich mal gespannt, was da passieren wird morgen Abend gegen die Ukraine.
Absolut. Und Wales war zu Beginn der beiden Halbzeiten gegen Finnland besonders auf Zack. Sie treffen in der 3. Minute zur Führung und direkt nach der Pause erhöhen sie ihre Führung auf 3-1. Am Ende steht ein deutliches 4-1 auf der Anzeigentafel. Für Finnland wäre aber mit einer stabileren Abwehrleistung, die sie an der Quali durchaus gezeigt haben, auch mehr drin gewesen, oder?
Ja, und vor allem die individuelle Qualität offensiv hat da so ein bisschen gefehlt. Da hast du natürlich einen Teemu Pukki, aber wenn du auf die andere Seite schaust, ja, die Waliser mit einem Brandon Johnson, mit einem Daniel James, mit einem Brooks, hinten auch mit einem Nico Williams, der ja auch ein schönes Tor erzielt hat per Freistoß, ist einfach von der individuellen Qualität deutlich stärker als das, was die Finnen aufs Feld gebracht haben. Auch wenn die Finnen fast 60% Ballbesitz hatten, da ja viel versucht haben, dann auch als sie in Rückstand waren, die Waliser haben sich da eher ein bisschen zurückgezogen, hatten 150 Pässe mehr, aber haben es einfach nicht geschafft, ja, wirklich vorne auch mal in die gefährlichen Spots zu kommen, gerade im Übergangsspiel dann auch in den Strafraum rein, kaum ein Pass, der wirklich angekommen ist. Ja, und die Waliser, 2 Tore nach Standards, dann ja noch ein ziemlicher Abwehrschnitzer, der dann zum 4-1 durch Dan James geführt hat. Ja, und einfach eine hohe Effizienz, die Wales mal wieder an den Tag gelegt hat, also Standards, Effizienz plus Umschaltaktion ist das Erfolgsrezept für Wales. Ja, aber ob das gegen die Polen reichen wird morgen Abend, ja, wage ich auch mal zu bezweifeln.
Genau, die haben nämlich am Wochenende Estland überhaupt keine Chance gelassen und gewinnen mit 5-1. Ja, die Esten haben in der ersten Halbzeit gut dagegen gehalten, sich aber dann die ja, Unterzahl abgeholt, weil es eine gelb-rote Karte gab. Und in der zweiten Halbzeit sind sie dann komplett eingebrochen. Ab der 70. Minute gab es in 6 Minuten 3 Gegentore. Immerhin der Ehrentreffer gelang dem Team aus dem Baltikum dann noch. Und ja, wie du schon sagst, müssen die Polen jetzt für den finalen Showdown nach Wales.
Genau, natürlich hier schon ein gewisser Heimvorteil auch für die Waliser, also ich rechne denen schon durchaus Chancen zu, aber leicht wird es mit Sicherheit nicht, die Polen aber schon so ein bisschen mit so einer Identitätsfrage, haben ja vor kurzem auch den Trainer gewechselt, jetzt mit Michael Probierz, einen Trainer, der auch nicht besonders für irgendeine klare Spielidee steht. Vom Kader her sollte es eigentlich reichen. Estland war jetzt aber auch nicht wirklich eine Prüfung. Estland nur mit 0,06 Expected Goals, hat trotzdem für einen Abschluss gereicht, der war dann auch drin. Die Polen trotzdem mit 80% Ballbesitz, ist klar, dominantere Team, deutlich besser gewesen. Im Offensivdrittel schon Probleme gehabt, wirklich auch zu guten Chancen zu kommen. Da ganz oft einfach auch hier den letzten Pass nicht angebracht. Estland aber, und das sind wirklich ganz verrückte Zahlen, mit einem PPDA-Wert von 42. Das heißt, man hat 42 Pässe der Polen zugelassen, bis man es mal geschafft hat, eine Defensivaktion zu starten. So ein PPDA-Wert von 15 ist schon wirklich hoch, aber 42 ist unglaublich, also einfach komplett hinten rein verbarrikadiert. Dazu die Esten jeden vierten Pass lang gespielt, also auch das eine unglaubliche Statistik. Ja, da war eigentlich von vornherein klar, was in der Partie passieren wird. Die Polen auf der anderen Seite mit über 700 Pässen, dazu viele Flanken. Ja, aber müssen eben zusehen, auch gegen eine starke Defensivkette wirklich gute Chancen zu kreieren, und auch das wird gegen die Waliser mit Sicherheit nicht leicht.
Griechenland ist über Kasachstan komplett hinweggefegt. Bereits zur Pause führten die Griechen durch einen Elfmeter und drei weitere Treffer mit 4:0. Den Endstand stellte Marotschkin her, der ein Eigentor gemacht hat. Kasachstan kann sich also für die eigentlich starken Auftritte in der EM-Quali leider nicht belohnen.
Nee, 4:0,6 Expected Goals, auch hier ganz dominante Angelegenheit für die Griechen, 65% Ballbesitz. Ja, Kasachstan trotz so wenig Ballbesitz mit mehr Ballverlusten, also haben es nicht geschafft, den Ball überhaupt mal irgendwie in den eigenen Reihen zu halten. Beide Teams mit sehr vielen langen Bällen, also auch die Griechen mit einem eher rudimentären Spielansatz. Ja, aber am Ende des Tages trotzdem dominant gewesen, haben die Einzelspieler auch, um es dann am Ende des Tages aufzulösen, gerade Mavropanos, der im Aufbau sehr elementar ist, vorne drin mit Bakasetas, der lange in der Türkei gespielt hat für Trabzon. Auch einen richtig guten Chancenkreateur, der hat auch wieder ja, ordentlich viel vertikal gespielt, gut den Ball auch in die gefährlichen Zonen reingebracht. Dazu im Zweikampfspiel und auch in der Luft die Griechen deutlich überlegen gewesen. Also am Ende des Tages hochverdienter Sieg mit wirklich guten Schusspositionen, die man da auch kreieren konnte.
Ja, und zu guter Letzt fährt ein Überraschungsteam der EM-Quali sicher nicht zur EM. Luxemburg scheitert mit 2:0 in Georgien. Besonders bitter, sie hatten den Ausgleich zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielt, er zählte aber nicht, und kurz darauf handelte sich Charnot dann auch noch eine rote Karte ein. Georgien duelliert sich jetzt am Dienstag mit Griechenland um das EM-Ticket, aber ich glaube, es wird trotzdem spannend sein, Luxemburg in den nächsten Jahren weiter zu beobachten, oder Quirin?
Ja, die haben echt eine durchaus gute Entwicklung gemacht, also waren ja vor, wenn man zurückblickt, vor 10 Jahren oder so, schon noch auf so einem, Niveau, wo man ja gedacht hat, die schieße ich auch mal 7-8-0 ab. Aber mittlerweile schon echt ein ernstzunehmender Gegner, wo man auch mit Sicherheit keine Punkte geschenkt bekommt. Deswegen ja, für die Georgier trotzdem ja ein solider Sieg, hat man sich auch verdient. War eine gute Leistung, 55% Ballbesitz, ist ein bisschen bessere Team gewesen. Auch mehr Abschlüsse gehabt, klar mehr Abschlüsse gehabt. Die rote Karte hat dann natürlich reingespielt vorne. Tsivtsivadze aus Karlsruhe, der sich auch da ja in die Startelf mittlerweile so ein bisschen reingespielt hat. Ja, der wieder getroffen hat. Kvaratskhelia hat noch gefehlt bei den Georgiern, der würde ja noch dazukommen. Er wird jetzt aber auch gegen die Griechen vermutlich nicht dabei sein. Schon natürlich eine herbe Schwächung, aber trotzdem. Durchaus gute Kreativspieler, die Georgier da auch vorne dabei haben. Jetzt auch wieder 4 Großchancen kreiert gegen die Luxemburger. Und hinten, ja, steht man einfach sicher, lässt da kaum was zu, auch im 1 gegen 1. Und am Ende des Tages war vor allem die linke Seite entscheidend, Şengelya, der da 6 Flanken an den Mann gebracht hat von seinen 11, die er insgesamt geschlagen hat. Der hat da eigentlich machen können, was er wollte. Und Bonat von den Luxemburgern, sein direkter Gegenspieler, der hat da wirklich sehr, sehr schwach ausgesehen. Ich glaube, hätte man da ein bisschen mehr Zugriff bekommen, ja, hätte Luxemburg durchaus die ein oder andere Chance mehr bekommen, vielleicht auch ins Playoff-Finale einzuziehen.
Ja, und da schauen wir jetzt ganz gespannt morgen Abend drauf, wer sich dann am Ende noch für die EM qualifiziert. Wir sind damit durch, wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche Montag wieder.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.